In einer der ärmsten Provinzen Perus baut einer der reichsten Rohstoffkonzerne der Welt Kupfer ab. 80% der Bevölkerung in Espinar sind indigene Quechua. Der Großteil lebt von der Landwirtschaft und Viehzucht. Die 34-jährige Esmeralda La Rota Umasi lebt mit ihren Eltern in der Gemeinde Huancanebajo. Sie halten Schafe und Kühe und pflanzen Kartoffeln an. Viel wächst im Andenhochland nicht. Auf fast 4000 Metern Höhe ist die Luft dünn, die Landschaft karg.
Wenn der Wind kommt, dann stinkt es und wir bekommen Kopfschmerzen. Das ist Umweltverschmutzung. Aber wenn wir das sagen, antworten die Leute uns: Woher wollt ihr wissen, was Umweltverschmutzung ist? Habt ihr etwas studiert?
La Rota Umasi leidet unter Kopf- und Knochenschmerzen. Sie hat Nierenprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten. Sie war eine der 150 Freiwilligen aus indigenen Gemeinden in Espinar, die zwischen 2018 und 2020 an einer Studie von Amnesty International teilnahmen. Die Nichtregierungsorganisation untersuchte Blut- und Urinproben. Das Ergebnis? Bei 78% der Personen überschritten die untersuchten Schwermetalle die Referenzwerte der Weltgesundheitsorganisation. Schwermetalle können sich im Körper anreichern und langfristig zu Organschäden führen, auch wenn täglich nur eine geringe Menge aufgenommen wird.
Als ich klein war, habe ich im Fluss gebadet und wir haben das Wasser aus dem Fluss getrunken. Warum sagt uns der Staat, dass die Unternehmen Entwicklung bringen, aber nichts über die negativen Folgen? Wenn das Unternehmen verantwortungsbewusst wäre und uns gesagt hätte, dass das Wasser uns schaden kann, hätten wir es nicht getrunken.
Die Kupfermine Antapaccay in Espinar, die sich wenige Kilometer entfernt von der Gemeinde Huancanebajo befindet, betreibt der Schweizer Konzern Glencore, einer der größten Rohstoffkonzerne der Welt. In einer Stellungnahme von Oktober 2022 weist das Unternehmen die Verantwortung für die Schwermetallbelastung in Espinar zurück. Espinar befinde sich in einem von Natur aus stark mineralisierten Gebiet. Und die Wasserverschmutzung sei durch das natürliche Vorhandensein von Mineralien im Boden verursacht worden. Renato Ormacea, der in der Stadtverwaltung Espinar für Umweltmanagement zuständig ist, sieht das anders. Er geht davon aus, dass die Bergbauabfälle in den Boden versickern und so die Wasserläufe verschmutzen.
Espinar ist verseucht. Man muss blind sein, wenn man das nicht sieht. Der Bergbau hat hier in Espinar alle Grenzen überschritten. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung dafür. Sein einziges Ziel ist es, Geld zu verdienen.
Die Biologin Karem Luque von der Nichtregierungsorganisation Derechos Humanos Sin Fronteras begleitet die indigenen Gemeinden in Espinar seit 6 Jahren. Die Schwermetallbelastung in Bergbauregionen in Peru sei ein landesweites Problem.
Ein Bericht des Gesundheitsministeriums, den wir 2020 angefordert haben, zeigt, dass 10 Millionen Peruaner und Peruanerinnen mit giftigen Substanzen belastet sind. Das heißt, jeder Dritte. Der Großteil dieser Menschen lebt in indigenen Gemeinden in der Nähe von Bergbauprojekten. Wir sprechen von einer Gesundheitskrise.
Peru ist der zweitgrößte Kupferexporteur der Welt nach Chile. Der deutschen Rohstoffagentur zufolge wird sich der globale Kupferbedarf bis 2035 verdoppeln. Denn das Metall ist ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende. Es leitet Wärme und Strom und ist Bestandteil von Kabeln, weshalb es wichtig ist für die Elektrifizierung. Es wird gebraucht für den Bau von Solarpanels, Windrädern und Elektroautos. Deutschland, China und die USA sind die Länder, die weltweit am meisten Kupfer importieren. Fast ein Zehntel des in Deutschland verarbeiteten Kupfers verbraucht jetzt schon die Automobilindustrie. Bis 2030 sollen 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen sein, so das Ziel der Bundesregierung. In einem einzelnen Elektro-Pkw können bis zu 6 Kilometer Kupferverkabelung verbaut sein. Hinzu kommen 13,5 Kilogramm Lithium im Akku. Die Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Lithium für Batterien bis 2030 auf 316 bis 550.000 Tonnen pro Jahr anwachsen wird. Davon würden etwa 90% für Lithium-Ionen-Batterien benötigt, die in Elektroautos eingebaut werden. Über die größten bekannten Lithium-Reserven der Welt verfügt Chile. Mitten in der Atacama-Wüste im Norden des Landes befindet sich eine enorm große Fläche mit türkisfarbenen Becken. Jedes einzelne ein riesiger Swimmingpool, bis zu 20 Mal so groß wie ein Fußballfeld. Die Becken sind mit Salzwasser gefüllt, es wird aus Ablagerungen unter der Wüstenerde hochgepumpt und verdunstet unter der Wüstensonne. Zurück bleibt Lithiumcarbonat. Chile deckt derzeit etwa 30% des weltweiten Lithiumbedarfs ab. Das Land exportiert aber lediglich den Rohstoff. Die Wertschöpfung findet woanders statt. Auf den ersten Blick wirkt die Wüste wie ein Ort ohne Leben. Aber sie beherbergt ein komplexes Ökosystem und ist das Zuhause der indigenen Likan Antai. Die ohnehin schon knappen Wasserressourcen werden weniger und das gefährdet die Lebensgrundlage der Gemeinden. Es gibt nur wenige unabhängige wissenschaftliche Studien über die Auswirkungen der Lithium-Extraktion auf das Ökosystem. Eine der wenigen Expertinnen auf diesem Gebiet ist die chilenische Mikrobiologin Cristina Dorador. Sie hat beobachtet, dass die Flamingos in der Atacama-Wüste weniger werden. Dorador untersucht Mikroorganismen in den Salzseen, die Basis aller Lebewesen in der Wüste.
They produce organic compounds that are used as food.
Die Mikroorganismen produzieren Nahrung für andere Organismen, wie Plankton oder Krustentiere, die wiederum von größeren Tieren gefressen werden. Das wirkt sich auf die charismatischsten Spezies des Ortes aus, die Flamingos. Wenn es also zu Veränderungen kommt, entweder im Grundwasserspiegel oder im Salzgehalt, kann dies die mikrobiellen Gemeinschaften und gleichzeitig die gesamte Struktur des Ökosystems beeinträchtigen.
Am anderen Ende Chiles, im extremen Süden, ist die Landschaft geprägt von türkisblauen Gletscherseen, Felsen und Steppe. Patagonien zieht seit einiger Zeit nicht nur Naturliebhaber an, sondern auch die Mineralöl- und Autoindustrie. Die Region soll ein grüner Wasserstoff-Hub werden und Chile Exportweltmeister. Wasserstoff wird als grün bezeichnet, wenn er mit erneuerbarem Strom hergestellt wird. Er gilt als Energieträger der Zukunft und soll eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen, weil er vielfältig einsetzbar ist. Zum Beispiel als Ersatz von fossilem Gas oder als synthetischer Kraftstoff in Form von E-Fuels in Industrie und Verkehr. Chile gilt als wichtiges Partnerland für Deutschland wegen seines großen Potenzials für erneuerbare Energien, starker Wind in Patagonien und hohe Sonneneinstrahlung in der Atacama-Wüste. Einer Analyse der GEZ und des chilenischen Energieministeriums zufolge habe Chile das Potenzial, 70 Mal so viel Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, wie es für den Eigenbedarf braucht. Mehr als 60 Projekte für die Produktion von grünem Wasserstoff sind in Chile geplant, die bis 2030 in Betrieb gehen sollen. Eines davon ist das Projekt Haru Oni, an dem Siemens Energy und der Autobauer Porsche beteiligt sind. Es ist die weltweit erste kommerzielle Anlage für die Herstellung von E-Fuels. Angetrieben mit Windstrom soll ein sogenannter Elektrolyseur Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Der Wasserstoff wird in Verbindung mit aus der Luft gefiltertem CO2 in Methanol und schließlich in E-Fuels verwandelt, strombasierte Kraftstoffe. Lucio Cuenca von der lateinamerikanischen Beobachtungsstelle für Umweltkonflikte OLCA kritisiert, dass die vermeintlich positive CO2-Bilanz der E-Fuels, die Porsche und Siemens Energy mit grünem Wasserstoff in Patagonien produzieren wollen, nicht alle Umweltauswirkungen mit einberechnet, wie zum Beispiel den Wasser- und Stromverbrauch, die Bodenerosion, die Abfallprodukte, den Bau von Infrastruktur und den Transport.
Lo de la carbononeutralidad en este proyecto.
Die Klimaneutralität dieses Projekts ist ganz klar ein Slogan, ein rhetorisches Mittel der Konzernmacht in der Klimapolitik, um etwas als grün zu verkleiden, das eigentlich nicht grün ist.
Chile erlebt bereits jetzt die Folgen des Klimawandels heftig. Es ist eines von 30 Ländern weltweit, die am stärksten unter Wasserstress leiden. Das bedeutet, dass mehr Wasser verbraucht wird, als auf natürlichem Weg nachkommt. Über 70% der Landesoberfläche leidet unter Dürre. Um nicht noch stärker die knappen Grundwasserbestände in Patagonien zu belasten, soll das Projekt Haru Oni mit Wasser aus einer Meerwasserentsalzungsanlage versorgt werden. Leticia Caro vom indigenen Volk der Cahuéscar hält das für problematisch, weil diese Anlagen nicht nur Wasser, sondern auch Abfälle produzieren. Konzentrierte Salzlake. Die Entsalzungsanlagen, die es bereits im Norden Chiles gibt, schütten die Abfälle zurück ins Meer.
De parte de nuestras comunidades, que están directamente relacionadas con el mar.
Unsere Gemeinden leben in enger Verbindung mit dem Meer und leiden jetzt schon unter den Problemen, die die Lachszuchtfarmen verursachen. Wenn der Salzgehalt des Meerwassers verändert wird, beeinträchtigt das die Spezies, die im Wasser leben. Die Algen zum Beispiel sind wichtige Luftfilter und leisten einen Beitrag zur Verringerung von CO2. Also werden wir wirklich dazu beitragen, die Emissionen zu verringern? Oder werden wir die Algen zerstören, die die Luft filtern?
Lucio Cuenca hält es für problematisch, dass Länder im globalen Süden die Rohstoffe für die Energiewende des globalen Nordens liefern sollen, die die größte Verantwortung für den Klimawandel tragen.
Was uns am meisten besorgt, ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Es ist eine Energiewende, die im Norden entworfen wurde. Für ihre Auswirkungen bezahlen wieder die Länder im Süden. Die Industrieländer und die Konzerne wollen eine Lösung für die Klimakrise präsentieren, ohne das Konsumverhalten und die Produktionsweise dieser Länder zu verändern. Wir dürfen die Lösung für die Klimakrise nicht der Macht der Konzerne überlassen, weil die Unternehmen immer nach Profit streben.
Cuenca ist der Meinung, dass für eine global gerechte Energiewende auch das auf Rohstoffabbau basierende extraktivistische Wirtschaftsmodell in Frage gestellt werden muss.